Ja, ein Thema, das mich im Moment sehr, sehr stark beschäftigen tut, ist mit dem Fremdwort Resilienz vielleicht fast am besten ausgedrückt. Es ist ja verrückt, gell, dass wir heute Morgen mit einem Fremdwort arbeiten müssen. Aber ich kann euch garantieren, dass das Fremdwort sehr viel zu tun hat mit der geistlichen Wahrheit, die ich euch heute Morgen so möchte ans Herz legen. Wir leben in einer sehr, sehr herausfordernden Zeit für uns, für unser Umfeld, wo wir drinstehen. Und wir erleben sehr, sehr viel Nöte durch all die Hektik, durch den grossen Druck, der da ist, wo wir auch spüren, dass vor allem auch durch das Globale nochmal stärker auch ein Druck in unsere Gesellschaft und in unser persönliches Leben auch reingekommen ist. Und dann noch die unglaublichen Informationsquellen, die wir haben, und Informationsflut, dass man fast nicht mehr wissen, wie aussortieren, was jetzt wichtig ist und was weniger wichtig ist. Und wenn dann noch ein Schicksal reinkommt, wenn dann noch etwas sehr Schwieriges in unser Leben reinkommt, ein einschneidendes Erlebnis oder auch nur schon eine unverhoffte Planänderung, dann wird alles sehr kompliziert. Dann wird alles sehr schwierig in unserem Leben. Wir haben heute eine sehr hohe Krankheitsmeldung aufgrund von psychischer Erkrankungen. Das ist heute sehr, sehr hoch. Und man staunt darüber, wie viele Menschen mit diesen Leiden oder auch Burnouts oder Depressionen zu tun haben. Übrigens auch Tinnitus oder Rückenbeschwerden oder Herz-Kreislauf geht sehr oft auch auf so psychischen Druck zurückzuführen, wo wir im Moment sehr, sehr stark haben. Ich habe Zahlen gelesen von Deutschland, dass im 2001 in Deutschland fehlende Arbeitstage aufgrund von psychischer Erkrankung, fehlende Arbeitstage, 33,6 Millionen Fehltage gegeben. 33,6 Millionen Fehltage. 10 Jahre später, 2011, haben sich die Fehltage bereits verdoppelt. Schon fast 60 Millionen. Das ist eine sehr hohe, eine erschreckende Zahl. Und gleichzeitig sind sehr viele Leute sich am Zurückziehen auf irgendeine Art und Weise, ob man jetzt auf eine Alp geht, also jetzt nicht, was jetzt da gerade so soll sein, oder in ein Kloster oder wie auch immer, wenn man dem entfliehen will. Nun merkt man meistens, dass das noch nicht ganz die Lösung ist. Dass das noch nicht ganz die Lösung ist. Und wir möchten heute Morgen auch ein bisschen noch tiefer reden über solche Umstürze, die es manchmal gibt in unserem Leben und auch den Umgang mit solchen Umstürzen. Ein Buch von der Christina Berndt, wo mich auch so ein bisschen geleitet hat, so in der Gedankenwelt von Resilienz. Sie redet von so etwas wie, wir sollten mehr Hornhaut auf der Seele haben. Ich weiß nicht, ob das ganz die Lösung ist, aber es ist so ein bisschen ihre Ausdrucksweise, dass man ein bisschen versteht, um was es denn geht. Bei Resilienz, vielleicht eine kurze Definition auch noch. Resilienz nennen Psychologen die geheimnisvolle Kraft, und jetzt geht's, Widerstand zu leisten gegen die Zumutungen der Umwelt oder aus einer deprimierten Situation wieder ins volle Leben zurückzukehren. Das ist so die Idee, die dahinter steckt bei der Resilienz. Es geht um Widerstandskraft. Und die grosse Frage ist natürlich tatsächlich, wie wird man resilienter? Also wie wird man stärker denn? Wie passiert es mir weniger, dass mich gerade über den Haufen wirft, wenn so gewisse Situationen in mein Leben reinkommen? Und die Widerstandskraft, die sich die entwickelt, die ist sehr verschieden. Und das ist auch, auch bei dieser Lektüre, das ist ein weltliches Buch, aber in dieser Lektüre ist sehr klar geworden, es gibt nicht einfach eine Säule, wie das gestärkt wird. Ich werde euch nur zwei, drei Sachen aus dem Buch erzählen. Zum Beispiel ein Punkt, den sie oft erwähnt, ist, starke Bindungen haben untereinander. Familiär, freundschaftlich, wo auch immer. Starke Bindungen sind sehr wesentlich, durch so schwierige Situationen gut durchzukommen. Ein anderer Punkt, den sie sagt, und der hat mich eben auch noch fasziniert, wenn jemand Frust und Probleme erlebt, entsteht durch das mehr Resilienz. Gehen wir das fast nicht glauben. durch Drucksituationen entsteht mehr Resilienz. Und ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme, die wir heute haben, in unserem Wohlstand, wo wir drin sind, dass alles einfach zu dorthin kommt, dass wir gar nicht mehr gewöhnt sind, Resilienz zu entwickeln. Wie es uns in vielen ganz gut geht. Eine grosse Geschichte ist ja das auch aus der Pädagogik, dass man da weiss, dass Kind, wo man alles zum Weg ausräumt, dass es die nicht besser haben am Schluss. Sondern dass sie eben gerade in der Gefahr stehen, nicht Resilienz zu entwickeln. Wir reden auch von Helikoptereltern, gell? Die dann da überall im Umschwadern sind und alles zum Weg ausräumen. Und in dem Buch ist sogar gestanden, die Eltern von heute überbehüten ihre Kinder häufig und damit erreichen sie das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen. Die Kinder werden labiler. Ja, ist doch interessant. Dass da auch so Überlegungen drin sind. Übrigens, Resilienz ist nicht einfach angeboren. Es gibt sicher Menschen, die ein bisschen stärker gemustert sind als andere, aber grundsätzlich ist Resilienz entwicklungsfähig. Man kann das tatsächlich lernen, man kann sich da drin entwickeln. Sie nennt noch andere Punkte, wie zum Beispiel ein gewisses Selbstbewusstsein auch haben, wenn ich weiss, wer ich bin, wenn ich weiss, was ich kann an Leuten und Menschen um mich herum, oder wenn ich zum Beispiel auch weiss, was ich kann, das ist auch ein wichtiger Punkt, um resilienter zu werden. Und dann hat es noch irgendwie so, by the way, hat sie noch gesagt, und ihre Beobachtung in der Studie ist, religiöse Menschen sind resilienter. Habe ich auch noch interessant gefunden. Religiöse Menschen, der Glaube an höheren Sinn hilft. Immer wieder berichten Menschen nach Krisen, wie wichtig ihnen ihre Spiritualität und die tiefe Überzeugung, alles werde letztlich gut sein. He? Also, das ist so eine Nebenbemerkung noch. Und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Gleichzeitig habe ich noch ein anderes Buch gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt. Der Yuval Noah Hararis, der ist im Moment viel beachtete Bücher, wo der im Moment schreibt, das wird auf Deutsch übersetzt, ist ein israelischer Historiker und der macht Analyse über Vergangenheit und Zukunft und wie lebt man heute, und der neueste Bestseller ist im Moment gerade 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Genau, also 21 Lektionen. Wie kommen wir gut durch die 21. Jahrhundert durch? Auf jeden Fall, der Yuval Noah Harari ist leider, er ist, wir sagen dem, säkulare Israeli. Also er glaubt nicht an einen Gott. Er glaubt auch nicht an eine höhere Macht, obwohl er nicht dagegen ist. Er sagt eben auch, manchmal hilft es. Aber er ist grundsätzlich nicht... Er glaubt nicht an eine höhere Macht. Er sagt auch, es ist nicht immer nur sinnvoll, an eine höhere Macht zu glauben. Das ist ein bisschen schade. Und da wird das Buch einfach für den, der es dann auch noch lesen oder so, es wird sehr flach gegen den Schluss. Und seine Quintessenz ist eigentlich dann fast so ein bisschen in der Meditation sich versenken. Also das ist ein bisschen schade. Das ist, die Lösungen sind einfach nicht so wahnsinnig brauchbar. Aber er hat ein paar ganz interessante Beobachtungen, Analysen. Und eine davon ist, und da hat er ein ganzes Fünftel von dem Buch, ist Resilienz. Das glaube ich nur wegen dem Gleis, wegen dem Wort. Also wegen dem Wort Resilienz. Er sagt an einer Stelle, wie können wir unsere Kinder vorbereiten? Ich kann nur raten, sie auf mentale Resilienz und emotionale Intelligenz zu konzentrieren. Also da haben wir es wieder. Geschult, trainiert werden, wie kommt man durch das 21. Jahrhundert? Ich werde ihn später dann nochmal kurz aufgreifen. Aber so viel sei mal gesagt, Resilienz ist eine uralte Geschichte. Das ist nichts Neues, das haben wir nicht neu erfunden. Sondern das ist etwas, das ganz, ganz tief immer wieder Menschen bewegt. Und interessanterweise hat die Bibel sehr viel dazu zu sagen. Das Wort Gottes sagt uns sehr viel, wie wir durch Umbrüche durchgehen. Wie wir durch Schwierigkeiten durchgehen. Und ein Text, der mir da immer wieder in den Sinn kommt zum Thema Umbrüche durchgehen und stärker werden, ist Jakobus 1. Ihr habt bei eurem Blättli den Text ebenfalls abgedruckt, ich habe aber da vorne Luther-Übersetzung genommen, wo ich gerne möchte etwas zeigen mit der Luther-Übersetzung. Jakobus 1, 2 bis 4, redet jetzt eben von dem gestärkt werden durch Umstände. Es heißt folgendermaßen: Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Ich möchte im Folgenden kurz den Text ein bisschen aufdröseln. Stichwort ist die Anfechtung. Das hat der Luther so übersetzt. Das griechische Wort kann man aber anders übersetzen. Man kann mit Versuchung übersetzen. Man kann es aber auch übersetzen mit Proben, mit Prüfungen, mit im Glauben geprüft werden. Hoffnung für alle seid hart auf die Probe gestellt. Und im Griechischen ist es im Plural. Also eben mancherlei Anfechtungen eigentlich, müssen wir sagen. Es gibt sehr verschiedene Art und Weise von Anfechtung. Und der Jakobus erklärt uns an dieser Stelle nicht, wann er für eine Anfechtung meint. Es könnte Verfolgung sein für Christen. Es könnte aber auch sein, dass untereinander, unter Glaubensgeschwistern schwierig ist oder kompliziert ist. Es könnte aber auch wirklich gemeint sein, was ich heute Morgen auch ehrlich ansprechen tue, dass harte Nöte und Schwierigkeiten in unser Leben hineinkommen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass damit Attacken des Satans gemeint sind. Ganz klare Attacken des Satans. Er sagt nicht, was es ist genau. Er lässt es viermal offen, was die Anfechtungen, die Proben, die Glaubensprüfungen sind. Für den Jakobus ist auf jeden Fall klar, dass die kommen. Er sagt nicht, falls denn einmal. Sondern er sagt, wenn es kommen, dann folgendermaßen. Und damit wird ausgedrückt, die kommen. Die gibt es einfach. Die werden irgendwann erscheinen und irgendwann kommen, und zwar mancherlei, auf verschiedenste Art. Wir müssen es fast übersetzen mit bunt. Passt wie nicht ganz so anfechtig, gell? Aber bunt meint so vielgestaltig. He? Also die kommen sehr vielfarbig, die kommen sehr bunt daher. Und dann jetzt noch ein anderes Wort, das ich noch speziell finde, ist, wenn er drin hineinfällt. Und damit wird ausgedrückt, dass das oft überraschend ist. In etwas hineinfallen. Das hat man nicht geplant, das hat man nicht vorbereitet. Es kommt völlig überraschend. Und ich glaube, alle gehen mit mir einig, eigentlich wollen wir da gar nicht. Versteht ihr? Eigentlich wollen wir solche Momente gar nicht. Also ich sowas überhaupt nicht, wenn ich ganz ehrlich sage. Und jetzt sagt der Jakobus, und mir schüttelt fast den Kopf, gell? Wenn das passiert, wenn das kommt, erachtet es für lauter Freude. Also eigentlich, lauter ist furchtbar ein altes Wort, gell? Ganze Freude, ganze, also von ganzem Herzen, ganze Freude. Man denkt, Jakobus, wo bist du im Moment gerade? Was hast du da vor? Übrigens, ein kleiner Link zu Jesus, wo er in der Bergpredigt Seligpreisungen aufzählt. Sagt er am Schluss von der Seligpreisungen, ich glaube die 9., sagt er, ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet, es wird schwierige Zeiten kommen. Jubelt und freut euch. Und dort denkt man auch schon, meine Zeit, weißt du genau. Auf jeden Fall macht dann der Jakobus da auch. Und der Jakobus sagt, nicht, falls dir mal etwas vorkommt oder nicht nur trotz allem zusammen, sondern wenn es kommt, freut euch. Und zwar lauter, ganz. Freut euch, wenn das passieren tut. Es heisst sogar, erachtet es, wir können das ja auch übersetzen mit einschätzen, mit bilanzieren, mit ganz klar anschauen und sagen, das erachte ich jetzt für lauter Freude. Für lauter Freude. Ja, wir werden dem noch ein bisschen auf die Spur gehen. Meine Erfahrung ist, dass ich mit solchen Sachen anders umgehe als mit lauter Freude, muss ich ganz ehrlich sagen. Der William MacDonald, vielleicht kennt ihr den Bibellehrer, hat gesagt, seine Beobachtungen, wenn so Sachen passieren sind, dass man zum Beispiel sich auflehnt. Dass man sagt, so nicht mit mir, hä? Das ist so eine Variante, je nach Typ, wenn man ist. Oder? Anderer Typ wird vielleicht extrem mutlos und sagt, ach, ich kann überhaupt nicht mehr und ich ziehe mich zurück. Andere beklagen, sind am Jammern. und machen einfach so ein bisschen alles zusammen mit einbeziehen und ist alles zusammen ein bisschen schwierig. Andere sind im Selbstmitleid rein, wo vielleicht denken, wieso denn immer ich? Wieso gehört bei mir immer das Gonfibrötchen auf Gonfi, gell? Jedes Mal. Wieso immer ich? Und der William MacDonald sagt, und da sind wir natürlich bei unserem Thema von heute Morgen, er sagt, wieso könnte man nicht sagen, in diesen Momenten, gemäß Jakobus, Gott hat diese Anfechtung in meinem Leben erlaubt und er hat sicher etwas Gutes mit mir vor. Danke für die Einleitung, der gute Gott, oder? Er hat sicher etwas Gutes mit mir vor. Ich weiß zwar nicht, was Gott damit bezweckt, aber ich will versuchen, es herauszufinden. Ich möchte, dass seine Ziele sich in meinem Leben erfüllen. Das wäre so ein Gebet. Aber ich kann euch sagen, das ist hohe Schule des Glaubens. Das ist hohe Schule des Glaubens. Ich habe mal schnell ein bisschen durchgestrahlt, nur ganz so, wie man in den Sinn gekommen ist, über das Alte Testament. Habt ihr gewusst, dass Gott sehr viele Menschen auf Probe gestellt hat? Eine Geschichte, die uns sicher sehr schnell in den Sinn kommt, ist der Abraham, oder? Da heisst offensichtlich, 1. Mose 22, einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Und dort ist ja die furchtbare Geschichte, wo er den Auftrag überkommt, seinen Sohn Isaac zu opfern, oder? Gott hat dann eingegriffen, Gott hat es dann ganz anders gemacht, aber es ist eine unglaubliche Probe. Oder natürlich der Hiob, der springt uns natürlich gerade ins Auge. Dort wird es dann eben noch ein bisschen komplizierter, weil eigentlich Satan irgendetwas am Machen ist, obwohl Gott es auch nicht verhindert, gell? Das ist ganz eine spezielle Zusammenstellung, die wir dort haben im Hiob. Ich glaube auch nicht, dass es dort um die Frage von Leid geht, sondern es geht dort um die Frage, vertraue ich dennoch? Bleibe ich dennoch dran? Ein bisschen klarer ist wieder beim Volk Israel, da haben wir eine eindeutige Stelle, dass der Götzendienst, der da rumschwirrt und die falschen Propheten, die sind noch im Lande. Der Herr, euer Gott, stellt euch damit auf die Probe, um zu sehen, ob ihr ihn aufrichtig und mit aller Kraft liebt. Also das Volk Israel kommt Proben über. Im Neuen Testament geht es weiter. Jesus wird auf die Probe gestellt. Die Jünger in einem stürmenden Umfeld im Wasser werden auf die Probe gestellt. Dort ist Jesus dann sehr hart und sagt, ach, ihr Kleingläubige, wie lange muss ich mit euch unterwegs sein? Die Proben kommen immer wieder vor, immer wieder. Das ist nichts Außergewöhnliches und immer wieder die Frage, vertraust du mir? Und jetzt kommt die Begründung in unserem Text. Warum sind die Anfechtungen, die Proben, warum ist das nötig? Und als Erklärung, Vers 3 von unserem Text, Jakobus 1, haben wir und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Und das ist ein sehr starkes Ist. Wir können auch sagen, ihr wisst es doch. Ihr wisst es doch eigentlich, dass solche Momente in unserem Leben zum Guten dienen. Ich weiss nicht, wann er da genau anspricht, was für ein Wissen, ob das Wissen ist aus Erfahrung oder aus der Lehre von Jesus, dass man eigentlich wissen, und was passiert durch solche Momente, nämlich, dass Geduld ausgelöst wird. Und die Geduld, die da erwähnt ist, das ist nicht etwas Fatalistisches, so, jetzt ist es halt passiert, sondern das ist eine sehr tatkräftige Geduld. Das ist eine Geduld, die vorher schaut, die sagt, es kommt noch. Es kommt noch. Ich verstehe zwar den Moment nicht, aber das ist nicht einfach ein ohnmächtiges Erleiden, sondern das ist ein Führen schauen, was noch passiert. Jemand hat einmal gesagt, Glaube ist ein Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Das ist mit der Geduld gemeint. Wenn das passiert, werden wir trainiert und Kraft trainiert, zum Führen schauen, was noch kommt. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass die ganze Geschichte einen Verwandlungsprozess in unserem Leben auslösen soll. Eine Umgestaltung in unserem Leben soll auflösen. Vers 4 geht weiter, Begründung immer noch, Begründung. Er nimmt das Stichwort Geduld nochmal auf. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Ich möchte es nochmal betonen, die Anfechtungen, die Jakobus da erwähnt, die sind zu einem Ziel. Die haben ein Ziel vor Augen. Und er nennt da ein Wort, das man fast nicht weiss, wie übersetzen oder fühlen. Wir sollen vollkommen werden. Übrigens auch wieder Bergpredigt, da hat Jesus in der Bergpredigt schon gesagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Gell? Er macht einem ganz kribbelig. Denkt, du, wie werden wir denn noch? Also das ist ja unglaublich, oder? Wir müssen aber ein bisschen aufpassen, es geht ja nicht um ein griechisches Vollkommenheitsideal, sondern es geht um ein Werden immer ähnlicher wie Jesus. Immer ähnlicher wie Jesus. Immer mehr in seine Gegenwart. Und jetzt kommt Jakobus-Theologie, es soll zu einem vollkommenen Werk führen. Und für alle, die schon mal Jakobus durchgelesen haben, da kommt immer wieder. Es geht darum, dass es zu Werk geführt wird. Der Glaube ohne Werk ist noch nicht da, wo man meint. Der Jakobus hat immer wieder den Wunsch, dass etwas Wesentliches daraus herauskommt, dass es zu einer Tat kommt. Der Jakobus sagt, geistliches Leben ist nicht einfach nur Kopfwissen und ist auch nicht nur Sitzmeditation, wo ich mich versenke in mich hinein, sondern geistliches Wachstum führt zu konkreten Werken, führt zu konkreten Taten. Und der Höhepunkt, und da stutze ich immer wieder und ich habe die Lösung auch noch nicht ganz, der Sinn vom ganzen Umwandlungsprozess ist, dass wir so beim Herr sind, dass wir keinen Mangel mehr haben. Dass er mir alles ausfüllt. Dass er mir alles ausfüllt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, den Text finde ich so berührend, dass die Probleme und Sorgen und Nöte, die oftmals im Leben inne sind, dazu sollen führen, dass ich Gott ähnlicher werde, dass es einen konkreten Ausfluss auf mein Umfeld hat, konkrete Taten, konkrete Umsetzung und dass ich in der Fülle Gottes kann leben. Und wer will das schon nicht? Wer will das schon nicht? Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, sagt Gott. Oder Jesus, wer da glaubt. He? Mir geht es heute Morgen darum, es geht im Text, im Jakobus geht es nicht nur darum, dass wir gerade so durchkommen. Es geht nicht nur darum, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Es geht nicht nur darum, dass wir es gerade noch schaffen, sondern es geht darum, dass die ganze Geschichte ein Ziel hat. Dass etwas Größeres daraus werden kann. Nochmal von dieser Resilienz. Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen. Das ist mein springender Punkt heute Morgen. Habt ihr auch schon Aussagen gehört, es war eine sehr schwierige Zeit gewesen, aber ich habe viel gelernt. Das meine ich. Dass etwas daraus rausgeht. Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Bei mir ist es sehr, sehr eindeutig, dass durch schwierige Momente Wachstumsknöte passiert sind. Sehr eindeutig. Aber zum Veranschaulichen ein Beispiel. Ich bin ja seit einigen Jahren bin ich selbstständiger Theologe, so als selbstständiger Theologe unterwegs und das hat auch viele Privilegien, gell? Ich schätze das sehr, ich freue mich sehr darüber. Aber es hat auch grosse Herausforderungen. Übrigens, ab Januar 2019 werde ich wieder ein bisschen mehr angestellt in der ETG Erle. Ich schraube meine Selbstständigkeit wieder ein bisschen ab und werde noch ein bisschen stärker wieder angestellt in der ETG Erle. Aber wir haben einen Fall gehabt in dieser Selbstständigkeit, wo das Geld einfach extrem knapp geworden ist. Extrem knapp. Und ich habe gewusst, ich muss Ende Jahr meine Pensionskasse noch einzahlen, muss man als Selbstständiger ja selber einzahlen, oder? Und die Rechnung ist noch ausstehend, das war ein grosser Betrag. Und ich habe gewusst, die muss ich noch zahlen. Und als ich so gemerkt habe im Herbst, habe ich wirklich den Eindruck gehabt, es geht gar nicht. Ich kann die Rechnung nicht mehr zahlen, es kommt zu wenig rein. Obwohl ich jeden Abend unterwegs war, bin, sagen wir mal, volle Auftragsbücher hatte und so weiter, oder? Ist das Geld einfach nicht reingekommen. Und bin ein bisschen kribbelig geworden. Und dann habe ich für mich gedacht, so, jetzt vertraue ich auf den Herrn. Wir haben uns auch überlegt, ob wir noch eine andere Arbeit suchen oder wie auch immer, oder meine Frau noch etwas suchen. Auf jeden Fall haben wir die Ruhe darüber gehabt, nein, Gott wird uns versorgen. Und dann ist Dezember geworden. Und die Rechnung ist immer noch da gewesen, und das Geld ist immer noch nicht beieinander gewesen. Und ich habe einfach, wir haben im Gebet wirklich, wir haben zusammen beten gefleht und darüber gehabt, Gott wird uns versorgen. Und irgendwann ist der Stichtag gekommen, wo ich die Rechnung habe müssen einzahlen, damit sie noch überwiesen wird, oder? Und noch in dem Jahr dort ist. Das Geld ist nicht gekommen. Wir mussten unsere eigenen Konten plündern. Ich kann es nicht anders sagen. Wir mussten unsere Konten plündern, damit ich die Überweisung machen kann. Ich kann euch sagen, ich habe noch bis am 31. Dezember geglaubt, dass ein Wunder passiert. Ich war so ruhig gewesen. Es ist nicht passiert. Am 1. Januar, ich kann euch sagen, der schrecklichste 1. Januar, den ich schon je erlebt habe, ich war wie gelähmt gewesen. Ich habe gesagt, Versager, he? Schön. Haben wir auch schon gehört, gell? Ich glaube, selber schon darüber predigt. Versteht ihr? Ich bin so enttäuscht seit dem 1. Januar. Ich denke, das gibt es ja einfach nicht. Wir haben so vertraut, wir haben so geglaubt, wir haben so gewusst, dass es passiert. Es kommt nichts. Einfach nicht. Ruhe, still, fertig. Wir haben dann im Laufe vom 1. Januar haben wir dann die plünderten Konten wieder füllen und es hat sich eigentlich recht gut wieder etabliert, das Ganze. Aber ich kann euch sagen, das war wie ein Schock in den Knochen. Heute rückblickend weiss ich, dass Gott mich sehr Wesentliches gelehrt hat. Sehr Wesentliches. Er hat zum Beispiel wollen wissen, Christian, vertraust du mir auch, wenn es nicht gerade kommt, wie du gebetet hast? Das ist eine wesentliche Frage. Und ich vermute jetzt mal, dass er auch noch unbeantwortete Gebete hat. Und etwas anderes, was mich sehr, sehr gelehrt hat, und das ist eine wichtige Lektion in meinem Leben gewesen, dass Gott mich Demut gelehrt hat. Wisst ihr, wenn alles wie am Schnürli aufwärts geht, ist die Gefahr, dass wir arrogant werden, sehr hoch. Sehr hoch. Und ich muss euch ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe mit vielen Menschen geschwätzt und geredet auch über solche Situationen. Ich habe auch verschiedenste Menschen beobachtet und gesehen, dass durch solche Glaubensprüfungen, die sich nicht einfach so auflösen, die nicht einfach nur gut werden, dass Menschen näher geworden sind, demütiger geworden sind und von ihrem Ross oben runtergekommen sind. Ich habe stolze Eltern 10, 15 Jahre später gesehen, wo wir wieder ganz anders über Kindererziehung geredet haben. Ich habe Unternehmer gehört, die gestartet haben mit einem so einem Enthusiasmus, wo 15 Jahre später schon ganz anders darüber reden. Ich habe Politiker gehört, die ebenfalls nach einer Zeit ganz anders darüber geredet haben. Und das passiert eben auch den Pastoren. Ja, das ist so. Das passiert eben auch den Pastoren. Und es hat mich noch erstaunt, dass der Harari ein ganzes Kapitel der Demut widmet. Ein ganzes Kapitel. Die meisten Menschen glauben nur zu gern, sie seien der Nabel der Welt und ihre Kultur sei das Herzstück der Menschheitsgeschichte. Allen Menschen täte es gut oder täten gut daran, Demut ein wenig ernster zu nehmen. Ich glaube, dass Prüfungen, Anfechtungen, schwierige Momente in unserem Leben immer ein Ziel haben. Immer. Und dass es darum geht, dass eine Umgestaltung passieren kann. Ich möchte zum Schluss einfach noch ein paar Schritte für die Praxis nennen, wo ich dir einfach noch so möchte, einfach auch als Ermutigung sagen, wenn du vielleicht auch in einer Probephase drin stehst. Erstens, ich glaube, dass Jesus auch dort drin inne ist. Wir haben ja manchmal den Eindruck, jetzt ist er verschwunden, gell? Jetzt ist er nicht mehr da. Er schaut mir nicht mehr. Ich glaube, dass Gott sogar in den schwierigsten Momenten drin ist. Halt nach Jesus Ausschau, weil er haltet sich gerade an den schwierigen Ort auf. Dort ist er auch. Ein zweiter Punkt, den ich ebenfalls so ein bisschen gelernt habe, ist, dass gerade die Phase mich sehr in die Abhängigkeit Gottes treibt. Und ich sehr, sehr viele Momente in der Stille vor Gott bin, im Rufen zu Gott, viel Zeit mit Gott verbringen tun. Der Judas sagt sogar, betet im Geist. Sind ganz verbunden mit ihm. Etwas anderes, was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man immer wieder auch aufzählt, was gut war im Leben. Gell, so einen 1. Januar, ich habe gedacht, das ist alles ein Zeichen, oder? Alles, alles. Und ich glaube, ich habe noch nie verdient in meinem Leben, oder? Und es ist alles, es kommt so rein, oder? Kommt so alles rein. Und man vergisst völlig, was mal war. Und völlig, was Gott schon geführt und geleitet hat. Das Volk Israel muss immer wieder aufgefordert werden, denke daran. He? Erinnert euch. Ebenfalls sehr wichtig sind die Beziehungen. Ich glaube, dass wir brauchen ein Netz, das uns trägt, gerade auch in diesen schwierigen Momenten. Klar, ich kann jetzt auch nicht gerade mögen, am 1. Januar das allen erzählen. Gell? Es ist schon so, dass man auch ein bisschen Abstand braucht. Oder? Und trotzdem glaube ich, dass so Momente vom Zusammenkommen, Zusammentragen, füreinander da sind. Und da haben wir wirklich auch ein Netz entdeckt, das uns sehr, sehr geholfen hat, auch durch diese Zeiten durch. Und jetzt, ich glaube, dass all diese Sachen uns zum Besten dienen. Das ist die Resilienz. Ich glaube, dass das uns zum Besten dient. Gott hat mich durch das etwas gelehrt. Gott ist dran, mich umzugestalten. Gott ist dran, etwas Größeres rauszuführen. Und er sagt, ich brauche diesen Moment, weil es nicht von selber passiert. Und als letzter Schritt, Veränderungen, Umgestaltungen gehören in unser Leben hinein und die hören nicht mit 65 auf. Die gehen noch weiter. Die gehen noch weiter. Umgestaltungen gehören zu unserem Leben. Und das ist etwas, wo ganz klar der Jakobus sagt, er achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Warum? Es wird etwas Schöneres. Es wird etwas Schöneres. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich will dir vielmal Danke sagen für den Jakobus, wo du inspiriert hast und ihm etwas aufgezeigt hast. Nicht nur im Jakobus, wir lesen es auch in Petrus, wir lesen es auch wieder Paulus und auch sonst in den Sprüchen, wie auch immer. Es passiert immer wieder, dass gerade durch den schwierigen Moment durch etwas sehr Wesentliches kann passieren. Und wenn du uns noch mehr möchtest zutrauen, wenn noch grösser soll passieren, wenn noch effektiver so aus unserem Leben soll entstehen, wenn dein Reich durch uns noch mehr soll gebaut werden und es ist nötig, dass wir durch solche Momente gehen, dann wenn wir wie der Jakobus sagen, dann ist es gut so. Dann ist es gut so. Und dann wenn wir es zulassen. Und dann wollen wir uns ausstrecken nach dir. Und wenn glauben, dass etwas passiert durch das, dass wir resilienter werden, dass wir stärker werden, dass wir gefestigt werden. Du sagst sogar, dass wir vollkommen werden. Zu guten Werken. Zu Sachen, die gebraucht werden. Und dass wir so in der Abhängigkeit von dir sind, dass wir spüren und merken, wir haben keinen Mangel mehr. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Und ich will jetzt beten für Menschen unter uns. Vielleicht gerade auch Menschen, die sagen, ich kann das nicht glauben. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt zu diesen Menschen redest. Und dass du etwas in dem Herzen wecken tust von dieser göttlichen Wahrheit, die wir manchmal fast nicht erklären können, die wir manchmal fast nicht begreifen und verstehen können. Aber du kannst es durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass es du jetzt tust. Mitten unter uns. Wir erwarten dein Reden. Wir erwarten dein Wirken und dein Handeln. Danke, dass du da bist. Lobe und preise dich, Herr. Amen.